Ich war dann noch eine Woche in der Klinik, konnte nämlich immer noch nicht essen, habe wahnsinnig viel gebrochen auch. Und am Tag, bevor ich dann nach Hause gefahren werde, kam dann die Visite und da standen dann 7 Ärzte um mein Bett herum und haben mir gesagt, dass sie während der OP in diesem 14 Zentimeter großen Feuerball bösartiges Gewebe gefunden haben. Es war 6,5 Zentimeter groß. Und ich habe ihn dann nur angeschaut. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie mir jetzt sagen, dass ich Krebs habe? Und er hat gesagt, ja, davon müssen wir jetzt ausgehen. Und da bricht dann die Welt zusammen, ne?
Hallo, zur zweiten Folge von 3x180 Grad. Das ist er also. Der Moment, in dem Susanna erfährt, dass sie Krebs hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Welt zusammenbricht. Ich bin Luisa und in diesem Biografie-Podcast begleite ich die Geschichte von Susanna. Diese zweite Folge beginnen wir also im Krankenhaus, nach der OP, in Susannas Zimmer. Susanna liegt im Bett, umringt von 7 ernst schauenden Ärzten.
Also ich war ja alleine, als die mir das gesagt haben. Dann glotzen dich da 14 Augen an und du liegst da in diesem Bett und denkst nur, boah, Scheiße. Die haben mir dann gleich eine Psychoonkologin vorbeigeschickt, die mir dann Beruhigungsmittel gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die in dem Moment gebraucht hätte. Ich habe überhaupt gar nichts geschnallt. Ich habe dann als allererstes den Benni angerufen und habe einfach nur ins Telefon gebrüllt, dass er kommen soll. Und ich habe Krebs. Und dann bin ich raus auf die Terrasse. Im ersten Stock ist die in der Uniklinik. Und das ist mir erst viele, viele Jahre Zeit später bewusst geworden. Mir ist nämlich die Psychoonkologin direkt hinterhergekommen. Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Die Frau muss gedacht haben, ich stürze mich jetzt von dieser Terrasse. Aber da habe ich nie dran gedacht. Ich wollte einfach nur atmen.
Denn so schnell gibt Susanna nicht auf. Und dann kommt auch schon Benni ins Krankenhaus und lässt Susanna nicht mehr allein.
Der Benni war einfach nur da. Und er hat zu mir von Anfang an gesagt, er lässt mich nicht alleine. Wir machen das zusammen. Und er lässt mich nicht im Stich. Und ich glaube, das war das Wichtigste, was jemals hätte passieren können. An die ersten Tage nach der Diagnose kann ich mich tatsächlich nicht so richtig viel erinnern. Ab und zu kommt mal was hoch, aber auch mit viel zeitlichem Versatz mittlerweile. Ich sage ja immer, die Seele kann das vielleicht nicht alles verarbeiten und hat es halt so lange in ein Kästchen gesperrt, bis sie bereit ist, um damit umzugehen. Was ich schon noch weiß aus der Zeit ist, wir haben viel Quizduell gespielt in den ersten Tagen und ich fand es so schön, weil ich war so viel schlauer. Und wir haben halt auch viel geheult zusammen, aber so richtig begriffen, was da vor sich geht und was jetzt Sache ist, das habe ich nicht. Also ich habe mich wie in Watte gepackt gefühlt. Es lag bestimmt auch ein bisschen an den Beruhigungsmitteln. Aber was da jetzt genau passiert ist, es war wie ein Traum, aus dem ich gerade noch nicht aufgewacht bin.
Nach der OP ist Susanna knappe 2 Wochen im Krankenhaus. Nach Hause darf sie nur ganz kurz, bevor es gleich wieder ins Krankenhaus geht, weil ihre Schmerzen einfach nicht auszuhalten sind. Außerdem muss sie jetzt sehr schnell nach der Diagnose mit der ersten Chemo anfangen, denn die Zeit spielt gegen sie.
Viel Zeit hatte ich nicht zu Hause. Nachdem ich dann die erste Chemotherapie gemacht habe, hatte ich eine Sepsis.
Eine Sepsis ist der Fachbegriff für eine Blutvergiftung. Also eine sehr schwere Infektion, die sich lebensbedrohlich auf den ganzen Körper auswirkt.
Und musste da auch im Krankenhaus behandelt werden. Also mein Portkatheter musste raus. Und ich musste Antibiotika nehmen und mir ging es gar nicht gut. Und da haben sich dann in der Pause von der Chemotherapie, die ich machen musste, haben sich dann auch die Metastasen gebildet. Und ab da war dann eigentlich klar, dass das jetzt nicht mehr gut wird. Die Ärzte haben dann ein CT gemacht und zur Befundbesprechung war dann der Benny da und meine Mom. Und ich weiß noch, dass wir in dem Ärztezimmer gesessen waren und der Doc uns das erklärt hat. Und meine Mutter und ich haben nur wie Zombies auf diesen Bildschirm geschaut und haben gar nichts gecheckt. Und der Benny war der Einzige, der da auch imstande war, ein Gespräch mit dem Arzt zu führen und auch realisiert hat, dass diese Metastasen nicht mehr weggehen werden. Also die werden bleiben und die wird niemand operieren können. Das heißt, ich werde nicht mehr gesund. Und so richtig realisiert habe ich, als ich an Heiligabend in der Notaufnahme gewesen bin und dachte, ich habe jetzt nicht mal die Chance, mit meiner Familie Weihnachten zu feiern. Und dann haben wir versucht, mich irgendwie stabil zu kriegen, dass ich nach Hause kann, Weihnachten feiern. Und am nächsten Tag bin ich wieder in die Klinik gegangen, weil meine Schmerzsituation völlig eskaliert ist. Und dann bin ich auch auf der Palliativstation gelandet. Da habe ich es dann so richtig gecheckt, dass das hier kein gutes Ende nimmt und dass ich mich damit jetzt wohl abfinden muss, dass ich sterben werde.
Als Susanna mir dann die Stimmung auf der Palliativstation beschreibt, da war ich ziemlich überrascht. Irgendwie hatte ich es mir ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht etwas trauriger oder bedrückender. Immerhin ist das doch für viele Patienten die Endstation. Dachte ich bis jetzt zumindest immer.
Auf der Palliativstation ist es sehr schön. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen. Die Leute denken immer, Palliativstation bedeutet quasi Hospiz und einfach nur schöner sterben. Aber der Sinn einer Palliativstation ist ja eigentlich ein anderer. Der Sinn ist, dass du so weit stabilisiert wirst, damit du deine letzte Lebensphase möglichst gut schaffen kannst und noch eine schöne Zeit hast. Das heißt, die stellen deine Schmerzen ein oder die kümmern sich darum, dass du psychisch wieder aufgebaut wirst oder dass du einen Weg findest, wieder nach Hause zu gehen. Und der Personalschlüssel ist klein auf der Palliativstation. Das heißt, die haben, ich glaube, 12 Zimmer und eine Schwester hat 2 oder 3 Patienten, die sie betreut. Das ist der pure Luxus. Die haben Zeit, die können sich um dich kümmern. Die müssen nicht von einem Zimmer ins nächste rennen. Und die Stimmung auf der Palli ist angenehm. Wir haben ein Wohnzimmer, da steht ein Klavier. Und hörst du immer mal wieder Klaviermusik oder eine Musiktherapeutin kommt. Die Masseurin kommt regelmäßig. Man darf lachen auf der Palli. Ich habe selten im Krankenhaus so viele Witze gemacht wie auf der Palliativstation. Ich habe mich da wirklich wohl gefühlt, muss ich sagen. Und es war auch das absolut Richtige, das zu machen, weil ich die Möglichkeit hatte, so gut wie jeden Tag mit einer Psychoonkologin zu sprechen und es zu verarbeiten, was Sache ist. Ich habe wahnsinnig davon profitiert und es hat mir viel geholfen, das Schicksal anzunehmen.
Denn Susannas Leben hat sich gefühlt 3x um 180 Grad gedreht seit der Diagnose. Vieles hat sich so plötzlich verändert. Dazu gehört auch, dass sich manche Freunde, wie aus dem Nichts, einfach nicht mehr bei ihr melden.
Naja, es gibt ja ein Sprichwort, wer nichts tut, macht nichts falsch. Und das war etwas, das hat mich viel gestört, wenn ich dann gehört habe, ja, ich wusste nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Ich erwarte ja von niemandem einen Masterplan. Ich habe ja auch keinen Masterplan. Ich hatte ja noch nie Krebs. Ich mache das ja auch gerade zum ersten Mal. Und es gibt immer Dinge im Leben, die man zum ersten Mal macht und dann weiß man nicht, was das Richtige ist. Aber bevor ich mich einfach verstecke und nicht mehr da bin, dann wünsche ich mir lieber einen Menschen, der sich neben mich setzt und sagt, Scheiße, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann fühle ich mich nicht so im Stich gelassen. Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man plötzlich geghostet wird. Weil man sich dann fragt, was habe ich dir denn getan? Warum bist du plötzlich weg? Und man lernt dann auch tatsächlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Weil ich habe seitdem auch umgedacht. Ich habe früher immer viel gegeben und ich habe immer versucht, es allen recht zu machen. Und wenn man dann merkt, wenn man dann aber doch mal selbst was braucht und dann ist jemand nicht da, dann ist es das vielleicht gar nicht mehr wert. Und vielleicht sollte ich mich auf die Menschen konzentrieren, die auch da sind für mich und nicht versuchen, es jedem recht zu machen. Und es sind ganz viele Situationen gewesen, in denen dann zum Beispiel Menschen gesagt haben, halt mich mal auf dem Laufenden, meld dich mal bei mir. Ich habe viele Probleme gehabt. Ich meine, ich war in der totalen Ausnahmesituation. Meld doch du dich bei mir, wenn dich interessiert, wie es mir geht. Du kannst doch nicht auch jetzt von mir erwarten, dass ich liefere. Ich kannte nicht. Und dann wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich auch zu der einen oder anderen Person den Kontakt abgebrochen. Manchmal ist er langsam eingeschlafen. Und manchmal habe ich aber auch einen klaren Cut gemacht und habe gesagt, aus dem und dem Grund kann und will ich nicht mehr. Irrsinnigerweise gab es dann aber auch Menschen, die sich totgestellt haben und nachdem es mir besser ging, waren sie plötzlich wieder da und haben sich gemeldet. Und dann dachte ich auch, okay, gut, jetzt nicht mehr. Ich investiere meine Zeit nur noch für Menschen, die ihre Zeit auch für mich investieren wollen. Einige meiner Arbeitskolleginnen waren plötzlich da, mit denen ich eigentlich nicht so viel Kontakt hatte. Aber die kamen mich regelmäßig im Krankenhaus besuchen, damit mir nicht so langweilig ist. Oder haben mir in der Weihnachtszeit meine Lieblingsplätzchen vorbeigebracht. Das sind Freunde. Und das sind auch die Menschen, auf die man zählen kann. Und das sind aber auch die Menschen, die dann auf mich zählen können. Und da habe ich lieber 2 oder 3 solche Menschen um mich rum, als 100 Bekannte. Ich erwarte ja von niemandem, dass sie mir eine große Lösung bringen oder irgendetwas Großartiges vollbringen. Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, mit denen ich mein Leben verbracht habe, da sind.
Aus Susannas alten Leben sind also viele Freundschaften verschwunden. Dafür entstehen neue wertvolle Freundschaften, wie beispielsweise die mit ihren Arbeitskolleginnen. Und auch in der Klinik findet Susanna Weggefährtinnen.
Ich habe während der Chemotherapie eine andere junge Patientin kennengelernt. Mit der habe ich mich ganz gut verstanden, weil wir ungefähr gleich alt waren und wir auch mal ähnliche Probleme teilen konnten. Normalerweise war ich ja immer der Exot, dadurch, dass ich ja noch nicht mal 30 Jahre alt war und Darmkrebs habe. Das haben ja normalerweise Menschen ab 55, 60, die haben einen ganz anderen Lebenshorizont und ganz andere Fragen, die sie beschäftigen. Und da war das dann natürlich schon, schön ist vielleicht das falsche Wort, aber es war schon gut, jemanden zu haben, der auch im gleichen Alter ist und die gleichen Probleme hat. Und dann konnte man sich auch mal unterhalten. Und irgendwann war es dann auch so, dass die Krankenschwestern gemerkt haben, dass wir uns auch gut verstehen. Und die haben uns dann immer verlegt und immer zusammengelegt, dass wir wenigstens zusammen in einem Zimmer sein konnten und nicht mit uralten Menschen uns das Zimmer teilen mussten. Also das hat es schon angenehmer gemacht. Und du hast ja wahnsinnig viel Zeit in der Klinik, die musst du ja auch erstmal totschlagen. Als es dann wärmer geworden ist, haben wir dann immer zusammen den Automaten geplündert und Eis gegessen. Oder am Freitagabend haben wir am ersten Abend der Chemotherapie gibt es normalerweise zum Abendessen, immer wenn du in die Klinik kommst, Käseteller. Und der Käseteller ist schrecklich. Niemand mag einen Käseteller. Und dann haben wir uns immer zusammen Pizza bestellt. Ich konnte sie zwar sowieso nicht essen, aber lieber esse ich 3 Bissen Pizza als diesen schrecklichen Käseteller. Und das sind dann schon schöne Erinnerungen, die man sich teilt. Und das hat dann auch den Weg ein bisschen einfacher gemacht. Aber so viel Zeit haben wir gemeinsam eigentlich gar nicht gehabt, ich habe sie kennengelernt Ende 2015, vielleicht Anfang 2016. Und im September 2016 wurde ihre Therapie eingestellt. Und kurz darauf ist sie dann gestorben. Das sind aber die meisten, die ich kennengelernt habe, sind inzwischen gestorben. Ich habe immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die noch an der Front ist für uns alle. Und damit musst du erstmal klarkommen. Es ist natürlich einerseits schön, wenn du Menschen hast, die das gleiche Schicksal teilen wie du und du mit diesen Menschen auch anders reden kannst. Ich meine, die haben das selbst erlebt, du kannst mit keinem Angehörigen so reden. Aber du hast immer das Bewusstsein, diese Menschen kämpfen den gleichen Kampf. Und irgendwann sterben diese Menschen vielleicht. Ich meine, das kann auch mir passieren. Und es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Will man den Kontakt haben und den Kontakt genießen oder will man sich davor schützen? Weil je mehr meine Lieben gestorben sind, desto schwerer ist es natürlich auch immer wieder geworden. Weil du immer und immer wieder diesen Verlust hast und immer wieder feststellst, wie unfair das dann ist. dass wieder ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wurde. So unnötig. Schon nicht einfach.
Und dann ist da noch Susannas eigener Kampf, für den sie alle Kraft der Welt braucht. Die Chemotherapien und vor allem die Nebenwirkungen sind aber ziemlich starke Gegner.
Die Chemotherapien waren für mich jedes Mal schlimm, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt und ich wusste, welche Nebenwirkungen kommen, weil sie einfach schon ab der ersten gekommen sind und ich habe ja jede Nebenwirkung mitgenommen, die man mitnehmen konnte. Ich habe eine richtig heftige Polyneuropathie entwickelt, das sind Nervenschäden. Es hat so weit geführt, dass ich bis zur Wade meine Füße nicht mehr spüren konnte und auch meine Hände nicht. Ich konnte keinen Stift mehr halten. Ich musste motorisch das alles neu lernen. Wenn du deine Fußsohlen nicht spürst, dann hast du auch kein Gleichgewicht. Ich bin ständig gestürzt und gestolpert. Von verschiedenen Antikörpern, die ich zusätzlich zur Chemotherapie gemacht habe, hatte ich zum Beispiel extreme Ausschläge. Ich hatte überall am Körper so richtig blutige Pusteln, die auch geschmerzt haben. Und wenn du die blöd angefasst hast, dann sind sie aufgegangen und sind richtige Narben dann gewesen. Und mir ist die Schleimhaut kaputt gegangen. Ich habe richtig teilweise gar keine Luft mehr bekommen, weil meine ganze Nase blutig verkrustet war. Und das ist keine Lebensqualität. Stell dir mal vor, du kannst nicht mehr aufstehen. Du schaust schrecklich aus, du kriegst kaum Luft und wenn du irgendwas machst oder versuchst, was zu essen, musst du sofort kotzen. Und dann hast du natürlich auch noch Schmerzen, weil die Metastasen anfangen, überall hinzudrücken. Bist von dem Morphium total verballert. Ja, was ist denn das für ein Leben? Zu welchem Preis mache ich das denn da gerade? Alle 2 Wochen da wieder einzukehren in dem Bewusstsein, dass du wieder Nebenwirkungen haben wirst und dir wird es wieder so schrecklich gehen und von Mal zu Mal kommst du schlechter auf die Beine. Das war schon schwierig. Vor allem waren es ja auch immer 4 Tage, die ich weg war von meinem Partner, von meiner Familie. Und eigentlich wollte ich ja meine Zeit sinnvoll mit den Menschen nutzen und nicht in einer Klinik versauern, in einem Zimmer mit Menschen, zu denen ich keinen Bezug habe, die für mich fremd sind, meine Privatsphäre ist eingeschränkt, weil alles, was ich machen kann, ist einen Vorhang vorziehen, aber die Person ist ja immer noch da. Und mein Ruhebedürfnis wird aber dann nicht erfüllt. Und es ging dann irgendwann so weit, dass ich auch die letzte Chemotherapie schon gar nicht mehr machen wollte, weil ich mich gefragt habe, warum mache ich das denn? Gemacht habe ich es im Prinzip nur, damit ich im Zweifelsfall, wenn die letzte Therapie auch nicht angeschlagen hat, nicht immer den Gedanken habe, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich es doch gemacht hätte. Ich wollte einfach für mein Gewissen alles versucht haben.
Und Susanna lässt auch nichts unversucht, um ihren Körper und damit auch ihre Seele während und nach der Chemo wieder aufzubauen.
Während der Chemotherapie habe ich immer versucht, wieder ein bisschen Schreibübungen zum Beispiel zu machen, damit ich wenigstens wieder einen Stift halten kann und irgendwelche Druck aufbauen kann. Ich habe für den Gleichgewichtssinn viel Yoga gemacht, weil ich mich schulen musste, dass ich da ein Gefühl dafür entwickle, was ich wie machen muss, selbst wenn ich es nicht spüre, weil man ja eigentlich, man merkt es ja, wenn man anfängt zu schaukeln oder irgendwas nicht klappt oder aus dem Gleichgewicht kommt und ich musste das aber halt mühsam lernen. Ich bin dann halt immer mal umgefallen. Aber das hat mir sehr viel geholfen, dass ich überhaupt wieder imstande bin, gut zu laufen. Ich meine, ich spüre die Füße bis heute nicht. Es ist nicht so, als wären sie nicht da, sondern es fühlt sich so an wie extrem heftig eingeschlafene Hände und Füße. Und manchmal kommt dann so ein richtig ekelhaftes Kribbeln dazu. Also ich kann Gefühle oder Reize nicht richtig empfinden an den Füßen und an den Händen. Das alles wieder lernen zu müssen, das war so frustrierend.
Aber Susanna hat ja zum Glück noch ihren persönlichen, ich nenne ihn jetzt hier einfach mal Frustauslöscher, ihren Freund Benny. Und der lässt sich immer irgendwas einfallen, sowas Kleines eben, wie ein paar Runden Quizduell und noch viele andere Sachen, damit Susanna sich auf keinen Fall hängen lässt. Mehr davon in der nächsten Folge. Übrigens, ihr könnt mir immer gerne schreiben und berichten, was die Geschichte mit euch macht. Vielleicht tut's ganz gut, darüber zu reden und die Gedanken rauszulassen. Also schreibt mir gerne eine Mail an 3x180grad@luisa-philipp.de oder einfach über Instagram. Die Daten findet ihr übrigens auch in der Beschreibung des Podcasts.